Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So eine Art von Stift, der Podcast, in dem Kreativität auf Tinte trifft. Mit der mitfühlenden Luisa.
Und dem empathischen Jens.
Merci, merci.
Ja.
Hallo, guten Tag, neue Woche. Wir haben ein neues Thema, beziehungsweise wir hatten ja schon angesagt, dass es an dem letzten anknüpfen wird.
Genau.
Das wäre?
Empathie.
Empathie. Wer kennt das?
Ihr habt das bestimmt alle schon mal gehört. Genau, ihr kennt alle das Wort Empathie und ihr werdet sehen, im Podcast werden wir immer mal wieder Wörter aufnehmen und einfach mal die Bedeutung von diesem Wort erklären und den Stand der Dinge.
Das ist nämlich typisch Luisa mit ihrer Liebe zur deutschen Sprache, dass man erstmal ein Wort ansieht, es versteht, auseinandernimmt und wieder zusammenbaut.
Genau, weil sowas nennt man auch Philosophie, habe ich ja auch ein bisschen studiert, ein paar Semester. Und die Philosophen, die machen nämlich eins, die nehmen sich ein Wort, was als selbstverständlich benutzt wird und sagen, stopp, halte mal, so nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was bedeutet dieses Wort eigentlich. Und über dieses Philosophieren kommen dann ganz neue Gedanken und Erkenntnisse. Und das ist etwas Ureigenes, was ich sehr liebe. Und ich gebe es zu, ich benutze den Podcast ein bisschen, um mit euch zu philosophieren. Ihr habt mich erwischt.
Sehr gut. Also ich profitiere auch davon.
Ja.
Man lernt ja nur was dazu.
Genau, und so lernt man dazu.
Genau, neulich hatte ich doch erst das Wort mit dem, das merkwürdig. Man benutzt es ja so, aber dafür ist merkwürdig, dass etwas es wert ist, sich das zu merken, eigentlich was voll Schönes, was voll Gutes. So.
Genau.
Und merkwürdig wird ja gleichgesetzt mit komisch.
Ja, aber so. Trotzdem bemerkenswert.
Zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Bemerkenswert ist was anderes wie merkwürdig.
Ja, aber merkwürdig ist...
Aber man benutzt es irgendwie anders als das, was es aussagt irgendwie, ne?
Ja, das dieses Wort war ja... Ich habe ja immer mal so Lieblingswörter und es war mal eine Zeit lang merkwürdig einer meiner Lieblingswörter, weil ich wusste, ich bin ein bisschen merkwürdig und dann habe ich mir nämlich das Wort angeguckt und dachte, aha, ich bin einfach nur... Es würdig,
merkwürdig,
dass man sich an mich erinnert.
Genau.
Und dann habe ich das einfach positiv umgestaltet und habe das ganz oft in meinen Texten verwendet. Und seitdem ist das einer meiner Lieblingswörter.
Hast du so eine Liste mit deinen Lieblingswörtern?
In meinem Kopf schon, ja. In meinem Kopf ist es ja auch so, dass die Wörter Farben und sozusagen eine Art Charakter haben. Und merkwürdig ist ein sehr schönes Wort in meinem Kopf. Deswegen ist es umso schöner. Genau, das nennt man Sinnästhetiker. Wusstest du das, dass es solche Leute gibt?
Das Wort höre ich zum ersten Mal.
Ja, vielleicht können wir auch mal darüber reden.
Graffiti-Sprüher denken die dann auch am, weil Buchstaben haben ja auch ihren Charakter und wie sie dann Wörter dann formen und so.
Genau, ja. Und ich habe ja auch mal eine Zeit lang ein bisschen Graffiti gemacht und da habe ich sozusagen das, was ich gesehen habe, umgesetzt. Aber die Sinnästhetiker, wie ich das bin, die hören zum Beispiel auch Musik in Farben und Form, das mache ich auch. Das ist aber eine falsche Verschaltung im Kopf. Also bei mir ist einiges merkwürdig.
Wir müssen mal gucken, ob es Tabletten dagegen gibt.
Ja.
Also, ja, auf jeden Fall merkwürdig, ja.
Ja, okay, gut. Empathie ist auch ein sehr schönes Wort. Das mag ich zum Beispiel auch. Und nochmal zur Begriffserklärung. Es wird allgemein als die Fähigkeit oder die Bereitschaft angesehen, die Empfindung, die Emotionen, Gedanken, Motive von anderen Menschen zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Das heißt, Empathie richtet sich...
Was man so die letzten Jahre Menschenkenner genannt hat, kann man sagen, das sind Empathen.
Genau. Ich würde sagen, dass man auch gegenüber sich selbst empathisch sein kann. Das habe ich jetzt in der Literatur gar nicht gelesen, aber ich würde sagen, dass Empathie nicht nur gegenüber anderen ist, sondern dass man das auch wahrscheinlich zu sich selbst lernen darf. Weil man, also Selbsterkenntnis bedeutet ja, ich kann meine eigenen Motive, Gedanken, Empfindungen und Emotionen verstehen und kann sie auch akzeptieren und liebevoll damit umgehen. Weißt du, wie oft das, ich glaube, die meisten Menschen da draußen haben richtig großes Struggle damit, sich selbst zu verstehen und liebevoll mit sich selbst zu sein, wie sie auch mit anderen vielleicht Schwierigkeiten haben.
Ich habe selbst einen Struggle.
Ja?
Ja.
Wo hast du einen Struggle? Willst du mehr davon erzählen?
Nein, das hatten wir doch auch schon letzte oder vorletzte Folge, dass halt ganz oft Tage sind, wo man sich nicht gut fühlt, wo man halt sich selbst nicht für voll nehmen kann und so.
Ja, und kannst du da empathisch sein? Also kannst du dich selbst sozusagen einen Schritt von dir selbst weggehen und dich sozusagen wie einen guten Freund betrachten und sagen, ah, das ist jetzt, geht bei mir los und rund. Und
ja, schon einen Schritt weit, genau. Mhm. Man könnte ja, wenn man sich schlecht fühlt, plötzlich Dummheiten machen oder plötzlich unnötig böse werden oder keine Ahnung, Leute beschimpfen so. Mhm. Ich nehme mir dann meine Zeit und ich weiß, dass ich Ruhe brauche oder halt die Zeit. Mhm. Und
das neu zu ordnen, ja. Genau. Okay.
Empathisch ist ja auch, also ist ja mitfühlend, ne? Ist gleich mitfühlend?
Ah, das ist nämlich eine gute Frage, weil das wird in der Wissenschaft nämlich diskutiert.
Viele, große Wissenschaft hier, Leute.
Ja, viele der Psychologen oder auch Hirnforscher, die sich ja mit dem Thema auseinandersetzen, also das sind Psychoanalytiker, Psychologen, Verhaltensforscher, Pädagogen, also alle, die irgendwie das Verhalten von Menschen zu anderen Menschen untersuchen, setzen sich neuerdings mit der Empathie auseinander. Mhm. Es ist eigentlich erst genannt seit 1909, ist es das erste Mal, als das genannt worden, worunter wir es meistens verstehen, nämlich über diese Art von Mitgefühl, was man anderen gegenüber fühlt oder kognitiv herstellt. Aber die neuesten Forschungen zeigen, manche sagen, Mitgefühl und Empathie sind zwei unterschiedliche Dinge. Warum das so ist, kann ich dir noch erklären. Mhm. Aber was ich sehr witzig fand, gerade nochmal auf die Geschichte von Wörtern hin, Empathie bedeutet von Pathos, und das bedeutet Leid, kommt aus dem Griechischen, und en, in. Also in einem leidvollen Prozess sein. Das hat...
auf jeden Fall nichts Gutes.
Jedenfalls nichts Gutes. Und diese Bedeutungsveränderung, das Wort ist die ganze Zeit gleich geblieben, aber erst 1909 ist das erste Mal, sieht man das, dass es dann als was Positives dargestellt wird. Mhm. Aber da habe ich mir gedacht, ich zum Beispiel glaube, ein sehr empathischer Mensch. Und da ist der Unterschied zwischen Mitgefühl. Das heißt, empathische Menschen fühlen automatisch, was die anderen auch fühlen, was sie denken, und können sich sehr gut in die andere Situation der Person reinversetzen.
Ja.
Aber das muss natürlich nicht immer gut sein. Stell mal vor, du läufst als hochgradiger Empath durch die Welt und fühlst ständig, was andere Leute fühlen.
Und vergisst dich selber, meinst du?
Ja, wie sollst du denn dort überhaupt dein eigenes Empfinden aufbauen? Wie sollst du denn da bei deinem eigenen Selbst bleiben können? Und das habe ich...
Macht das vielleicht einen introvertiert?
Das könnte sein. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie geht's dir, wie geht's euch da draußen? So, wenn ich meide zum Beispiel große Massenmenschen. Ja,
Maschenmenschen.
Und weil, wenn ich jetzt da durchlaufe und ich sehe jedes Mal, habe ich so das Gefühl, ich könnte gerade sehen, wie dieser Mensch sich fühlt, wenn der über dieses Fest läuft oder wenn irgendwo auf dem Spielplatz Leute sind oder wenn ich in einem Geschäft an einer Schlange anstehe. Und das ist für mich so anstrengend, dass ich meistens, wenn ich irgendwo bin, auf den Boden schaue. Oder ich habe immer Kopfhörer auf. Und
nicht ranlassen, ne?
Bloß nicht ranlassen, weil ich will ja auch mal über mich selbst nachdenken können. Und da dachte ich so, auch wenn das eine andere Bedeutung jetzt hat, dieses in Leid getaucht sein, weil man empathisch ist, dachte ich irgendwie, das stimmt.
Ist ja nur Leid, weil viele Menschen
leiden. So. Ja, weißt du, wie viele Menschen da draußen leiden? Diese
hängenden Grimassen siehst und ja.
Ja. Und Mitgefühl hat... sozusagen ist etwas, was du aktiv machst. Empathie heißt, du kannst sogar Schmerzen nachempfinden und es fühlt sich auch an wie Schmerzen, aber Mitgefühl heißt, du...
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, zum Beispiel.
Ich hab das auch.
Ich kenne diese Schmerzen, und wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemand tritt in eine Biene oder sowas, das ist mir auch schon mal passiert, dann kann ich das nachvollziehen, aber ich kann nicht nur, weil ich den gerade leiden sehe, also ich tust du, als hättest du auch den Schmerz, aber das ist nur halt eine Vorstellung. Ich fühle den Schmerz nicht.
Mhm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine frische Narbe sehe oder irgendwas, wo ich sehe, die wurden operiert oder so. Wenn ich das sehe, zieht sich in meinem Körper das so zusammen und ich empfinde so eine ganz besondere Art von Schmerz. Ich werde niemals, also deswegen bin ich keine Ärztin geworden, ja.
Ja, ja.
Also, weil ich kann sozusagen, ich mag auch Blut nicht und ich mag auch Menschen nicht anfassen und so.
Ja, klar.
Und die ganzen schlimmen Wörter da aus dem Lateinischen. Nee, aber deswegen gucke ich auch manchmal nicht hin, wenn jetzt mir jemand was zeigt. Das ist für mich, ich glaube, ich habe eher so dieses Problem von, ich kann mich schwer abgrenzen, so. Aber Mitgefühl heißt es, ist etwas, wo du ganz bewusst, du siehst zum Beispiel, dass jemand hingefallen ist, du weißt, das muss wehtun, also gehe ich hin und helfe ihm oder ihr.
Ja.
Und da ist es halt etwas anderes als Empathie. Vielleicht steht der krasse Empath daneben und ist auch, weil diese Person so hingefallen ist, vielleicht auch in Schockstarre und kann gar nichts machen.
Muss man denen auch noch helfen?
Da muss man denen, genau. Ja, zum Beispiel, hast du schon mal erlebt, dass du irgendwie jetzt keinen eigenen Unfall hattest, aber an einem Unfall vor Ort warst? Oder wie hast du in solcher, hast du schon mal erlebt?
Hatte ich noch nie so.
Ja, das, vielleicht könnt ihr euch da, habt ihr auch Erinnerungen an solche Momente? Wie habt ihr eigentlich in Schocksituationen reagiert oder in außergewöhnlichen, seid ihr im Schock, könnt ihr reagieren?
Achso, was das angeht, also ich kenne so Momente, wo man dann agieren muss und so, dann bin ich, ja klar, dann gibt es Action.
Da kannst du, funktioniert.
Funktioniert einwandfrei.
Ja.
Ja.
Und
es gibt andere, die bleiben dann stehen und stehen nur im Weg.
Ja.
Musst du dann auch noch wegräumen.
Ja. Ich bin jemand, ich habe Schockstarre. Ich kann nichts machen.
Okay.
Ich kann nichts machen, wenn die Zombie-Apokalypse kommt.
Okay, wenn ich dann Türstopper brauche, wenn was Wichtiges passiert, dann nehme ich dich.
Ja.
Gut.
Du kannst mir auch sagen, was ich machen soll, wenn ich anwesend bin.
Das funktioniert?
Dann geht es wieder, ja.
Ja.
Also ich weiß noch, ich hatte mal eine Situation mit einer Kollegin, da mussten wir zusammen den Notarzt rufen und da war überall Blut.
Hm.
Und ich war halt, ich habe sofort angefangen zu zittern und dieses ganze Blut, das war sehr merkwürdig für mich. Und sie war aber auch so, weil
sie,
und dann hat sie mich so, sie hat die ganze Zeit geschrien, Luisa, das Blut, Luisa, das Blut, ich sehe das Blut.
Oh Gott.
Und das war so, und sie so, wie ist nochmal die Nummer?
Das ist nicht nur, weil ihr einen Erste-Hilfe-Kurs habt, dass ihr das auch könnt. Ne?
Ja, natürlich nicht.
Gar nichts.
Und dann wusste sie nicht mehr die Nummer, wie man wählen soll. Die ist mir natürlich eingefallen. Ich so, 112, dann habe ich da angerufen, aber ich wusste nicht mehr, wie die Adresse ist, wo wir waren. Ich meine, ich hätte das schon rausbekommen, aber so haben wir zu... Und sie wusste die Adresse. Ich habe dann angerufen und sie hat mir dann die Adresse gesagt und wir konnten den Notruf rufen. Es ist auch nichts Schlimmeres.
Zusammen.
Zusammen waren wir ein gutes Team, aber es ist auf einer Arbeit passiert, die ich damals nebenberuflich gemacht habe. Und das hat mich so schockiert, dass ich dann gekündigt habe. Ich bin nicht mehr das war mir zu viel Verantwortung, weil man will nicht dafür verantwortlich sein, wenn irgendwie Leute hinfallen und bluten.
Warte, du warst dafür verantwortlich?
Ich nicht, das war nicht mein Fehler, mein Fehler. Aber ich habe gesehen, was ein kleiner Fehler große Wirkung hat.
Mhm. Ja, klar.
So, aber wir wollen nochmal zurück zur Empathie.
Da wart ihr doch beide sehr empathisch.
Ja, oder? Wir waren beide.
Beide so schockstarre und dann habt ihr mitgemacht.
Ja, und
das hat sich dann hochgeschaukelt.
Ja, das hat sich hochgeschaukelt und danach, ich weiß noch, das war noch in der Zeit, als ich geraucht habe, als dann alles vorbei war. Sie hat dann auch erstmal gesagt, wir waren beide auch blutverschmiert. So. Erstmal haben wir eine Kippe geraucht. Und sie gezittert. Ich so, ich mache jetzt mal mein Zeug weiter. Und sie so, und ich putze jetzt erstmal da oben. Ich so, ja, wenn du nochmal Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Aber okay, ja. Das war auch ein Job mit Menschen natürlich zusammen. Und wir haben beide den Job auch gut gemacht, weil wir beide empathisch sind.
Mhm,
ja, natürlich, ich meine, ich arbeite auch jetzt wieder mit Menschen, nämlich mit Kindern zusammen. Und natürlich hilft es. Aber mit anderen Sachen ist es auch, manchmal empfinde ich das sogar als einen kleinen Fluch. Ja, jetzt aber nochmal zurück. Warum, also wie kann man sehen, dass Menschen empathischer sind oder nicht? Und es hat gezeigt in der Forschung, dass je offener eine Person für ihre eigenen Emotionen ist, desto besser kann sie auch die Gefühle der anderen deuten.
Ja.
Das ist natürlich reziprok.
Musst du ja erstmal wissen.
Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Mensch bist, ich zum Beispiel versuche ja immer alles zu verstehen. Das heißt, wenn ich Leute sehe, die machen irgendwas, was ich nicht nachvollziehen kann, gehe ich hin, sag mal, warum hast du jetzt gerade das und das gemacht oder das? Weil ich immer versuchen will, so sinnvolle Zusammenhänge zu finden. Und dadurch lerne ich natürlich viele Menschen kennen, viele Menschen vertrauen mir, erzählen mir ihre Geheimnisse. Ist ja auch gut, ich behalte die auch für mich. Also ich, wenn ich hier Geheimnisse ausplaudern, dann nur meine eigenen.
Sagt sie im Podcast.
Ja. Aber, und ich habe viel natürlich schon durch Meditation, durch das ganze Lesen, durch alles das, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich mich natürlich, ich habe mich immer ergründet, mich selbst ergründet und die anderen. Und dadurch ist wahrscheinlich auch meine Empathie gewachsen.
Gestiegen, ja.
Ja. Und jetzt denke ich, oh Gott, warum bin ich nur so empathisch?
Verdammt.
Verdammt.
Bei mir muss ich zugeben, es ist mehr so angelernt. Ich meine, wenn jetzt die Kunden unter meiner Nadel leiden, so ich kann Körper lesen und kleinsten Geräusche oder Zuckungen oder sowas kann ich andeuten mittlerweile so. Man sieht es, mittlerweile sehe ich es auch, wenn ich Leute auf der Straße sehe und der eine, also keine Ahnung, es sind so Kleinigkeiten und dann sehe ich, okay, der muss irgendwo Schmerzen haben jetzt gerade, wo er wieder läuft. Ohne jetzt krass zu humpeln oder so. Aber jetzt, ich meine, zum Glück bin ich dann nicht so empathisch, dass ich jedes Mal den Schmerz spüre, den, ich den Leuten verpasse.
Du würdest den Job nicht machen. Das würde nicht gehen.
Ja. Es war ganz am Anfang super schwierig. Ne? Ich habe mich echt die ersten 2, 3 Tattoos so verkrampft, weil ich wusste ja noch, dass es weh tut. So, ich hatte auch erst ein paar Tattoos, ein paar wenige. Und ja, ich habe da mich verkrampft und total gezittert und geschwitzt, so als würde es mir wehtun. Da musste ich mir erst selber einreden, so, nein, Jens, beruhig dich, das tut nicht dir weh. Du spürst es gar nicht. Und dann ging es so langsam.
Ja. Es gibt nämlich, was du angesprochen hast, ist sehr interessant, es gibt nämlich die 2 Felder, was Empathie sein kann. Es gibt die, warte, ich muss mal gerade gucken auf meine Notizen. Es gibt die kognitive Empathie und die emotionale Empathie und die soziale Empathie. Das heißt, die emotionale Empathie, das ist das, was ich habe. So, ich fühle, dass das ist auch ungefiltert und ist ein ganz schönes Gulasch. So, ja? Ich fühle einfach, was andere fühlen, kann das nicht wirklich irgendwie steuern, außer ich grenze mich wirklich von ihnen ab, indem ich nicht hinschaue oder Musik höre. Und kognitive Empathie, das heißt, du lernst über die Erfahrung mit den Menschen durch das Nachdenken, lernst du die anderen Menschen zu deuten. Ah, du weißt, das Zucken bedeutet das, das bedeutet das. Wenn die jetzt heult, dann weiß ich, will sie das. Du fühlst das nicht, aber du kannst das mit deinem Denken nachvollziehen.
Quasi erlernt.
Erlernt. Und das ist natürlich super wichtig. Also die kognitive Empathie ist das, was die Menschen hoffentlich in der Schule lernen, im Job, in der Familie, mit ihren Eltern, in der Partnerschaft. Weil du musst kein sozusagen krasser Empath sein, sondern du kannst es einfach lernen.
Und ja, man gibt einfach Acht auf seine Menschen. So.
Genau, und ziehst halt die Konsequenzen daraus. Ja. Aber das, weil wenn ich das mache, passiert das. Und so. Ja. Ja, und dann können auch zum Beispiel Leute, die jetzt weniger Empathie von sich aus haben, wie jetzt zum Beispiel Psychopathen oder Autisten, denen man weniger Empathie zuspricht, können das trotzdem lernen. Das ist einfach ein Lernprozess, der da verankert ist, wenn genug sozusagen fluide Intelligenz da ist, kann man das lernen und jetzt keine geistige Beeinträchtigung vorliegt. Interessant zum Beispiel, fällt mir gerade auf, bei Serienmördern.
Ja.
Ja. Oder auch Sexualstraftäter, hat man rausgefunden, dass die oft eine gewisse Verletzung im Hirn haben, an einer bestimmten Hirnregion.
Ach was.
Und dass das auch dazu beiträgt, dass weniger Empathie und Mitgefühl erzeugt werden kann.
Ja, logisch, logisch.
Ja. Und das hat man, das ist sehr überraschend, weil das kann zum Beispiel so eine frühkindliche Verletzung oder es gibt ja auch so eine Art Hirn, Hirnentzündung, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, bin halt auch kein Mediziner, Hirnrindeentzündung oder so, was einfach nur als Fieber auftaucht. Und dann hast du durch dieses Fieber und durch den Virus...
Geschwächte Stelle.
Ja, genau.
Ja, krass.
Ja, genau, das nur dazu.
Interessant. Könnte man dann jetzt quasi jeden, keine Ahnung, Teenie, der gerade von der Schule abgeht, dann Hirn scannen und zu sagen, okay, den müssen wir beobachten?
Das war die Frage.
Theoretisch?
Theoretisch war das die Frage, die diese Ergebnisse gebracht haben, ja. Und daraufhin hat man natürlich nochmal die Akten durchgeguckt und es gibt natürlich einige Leute, die in der Psychiatrie sitzen, die man dann auch untersuchen kann, wenn die einwilligen, ja, um da Testergebnisse beizusteuern. Aber man kann natürlich du hast immer bestimmte Sachen, die dein Körper, dein Geist, dein Gehirn mitgeben. Aber am Ende entscheidest du natürlich immer noch drüber, wie du damit umgehst.
Ja, ja, klar. Ja. Und also im besten Fall.
Im besten Fall, ja.
Wenn du Kontrolle hast, je nachdem, wie groß der Schaden ist.
Genau. Aber ich habe ja eine Zeit lang ganz viel über Serienmörder gelesen und das war sehr interessant, aus welchen Perspektiven, also warum die das gemacht haben. Weil mich natürlich immer auch interessiert, wie Menschen zu so einen Schritten kommen.
Ja.
Sehr interessant. Ich habe sehr viel darüber gelesen. Können wir auch mal machen. Ist halt ein bisschen Kriminalthema und vielleicht auch nicht für jeden.
Ja, ja. Du, ich glaube, die Online-Streaming-Dienste sind voll mit diesen True-Crime-Dingern.
Ja.
Ist auch nicht mein Lieblingsthema. Lieber was Gutes.
Lieber was Schönes, dachte ich mir doch. Ich habe noch gutes Wort gefunden bei meiner Recherche und ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich habe das dann nochmal nachgeschlagen, deswegen wollte ich mal fragen, was du darunter dir vorstellst.
Erzähl mal.
Selbsttranszendenz.
Selbsttranszendenz. Transzendenz ist doch, wenn man quasi so die Erleuchtung erlangt, ne?
Mhm.
Und das von der Selbst? Also ich meine, Transzendenz ist ja schon Selbst eigentlich.
Ja, irgendwie schon.
Oder beziehungsweise du zeigst auf jemanden und sagst Transzendenz, dann ist es halt der.
Mhm.
Ja, das klingt so doppelgemoppelt.
Könnte man denken, Transzendenz ist einfach die... jetzt hast du mich erwischt. Ich glaube, Transzendenz heißt einfach die übergeordnete Welt. Also nicht die Erde, sondern alles, was transzendent ist, ist irgendwie übersinnlich, göttlich.
Es gab das Verb transzendieren. Ne?
Transzendieren heißt etwas auf ein höheres Niveau leveln. Und göttlich. Selbst ja. Göttlich ist sozusagen die Transzendenz in einem Leben, ist das Göttliche. Genau, du hast das. Also es heißt, ich habe das dann nochmal nachgeschlagen, Selbsttranszendenz heißt ohne Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse oder Befindlichkeiten, Angst oder Konzepte mit voller Hingabe und Selbstvergessen eine Aufgabe zu erfüllen, die einen höheren Wert darstellt. Ja. Also, und da geht es nochmal um dieses Mitgefühl.
Mhm.
Und die sagen, in der Forschung ist halt so, dass wenn man lernt, die Perspektiven des anderen einzunehmen, man muss es nicht emotional, aber auch kognitiv, dann kann man sich auch voller Hingabe Dingen widmen, die vielleicht erstmal im ersten Sinne gar keinen Profit für mich bedeutet. Ja,
ja.
Aber wenn man...
Gutmenschen.
Gutmenschen. Und die haben halt auch gesehen, diese Hirnforscher, ist, wenn man das tut, wenn man einfach mal selbstvergessen in etwas reingeht, dass das enorm den... es entsteht dann irgendwann ein Gefühl von Verbundensein zu Gott. Und das ist ja einer der fundamentalsten, schönsten Gefühle, die Menschen beschreiben.
Ja? Selbstlos.
Selbstlos. Und da, das ist etwas, kennst du dieses Gefühl von selbstvergessen zu sein? Also ich so dieses Selbstvergessen ist ja, könnte man ja auch negativ deuten, aber in dem Sinne ist es halt positiv. Was würdest du ganz so spontan zu selbst vergessen?
Meinst du zum Beispiel sowas, wenn man sich selbst komplett vergisst? Also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel beim Fallschirmspringen, da konzentriere ich mich auf nur ein paar Sachen und man vergisst komplett den Rest der Welt so irgendwie, weil es einfach so intensiv ist. Meinst du sowas?
Ja, das ist dann, das ist sozusagen aber du musst, also diese selbstvergessene Arbeit bedeutet, du machst etwas. Ich weiß nicht, wie viel du beim Fallschirmspringen machst. Du musst ja eigentlich nur fallen und ziehen. Hoffentlich.
Da ist ein bisschen mehr dazwischen, ja. Aber. Also nee, ansonsten, wie meinst du das?
Zum Beispiel, selbstvergessen ist, wenn ich mich meinen Figuren zum Beispiel widme. Ja, also das ist etwas, was ich als der größte Schatz, mit einer der größten Schätze empfinde, weil ich Romane schreibe, ist, dass ich in dieses Leben meiner Figuren abtauchen kann und mit denen das erlebe und ich selbst vergesse alles um mich herum, wenn ich schreibe.
Ja, dann ist es das.
Ja.
Beim Malen habe ich das ja genauso.
Ja.
Da sitze ich am Tisch und es gibt nur mich, das Blatt Papier und den Stift irgendwie so.
Ja.
Vielleicht noch irgendein Podcast, den ich höre.
Ja. Genau, und aber was sie natürlich noch meinen, ist, dass man etwas für andere tut. Also ich meine, ich schreibe natürlich die Bücher auch für andere. Es lesen halt noch zu wenige. Also kauf mein Buch, Die Oberfläche des Chaos.
Kleine Werbung.
Ja, Pause. Piep, piep, piep. Die,
ja, macht mal jetzt. Ihr wisst ja, am 10.9. kommt ja der zweite Teil raus und ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, den ersten schon mal zu lesen.
Mhm, weil sonst,
damit
macht
ihr
der
bereit
zweite,
seid.
Sonst macht der zweite keinen Sinn, genau.
Ist das so? Kann man den nicht einzeln lesen, würdest du sagen?
Doch. Kann man einzeln lesen.
Natürlich.
Aber es macht natürlich immer Funst besser, wenn man weiß, woher das kommt.
Oh ja. Und meines Wissens nach macht es halt am meisten Sinn, wenn man dann alle drei gelesen hat.
Ja, genau. Ja, ich habe das Manuskript jetzt abgegeben und das ist jetzt in der Überarbeitung und dann darf ich mich nächste Woche an den dritten Teil setzen und anfangen zu arbeiten.
Für nächstes Jahr.
Ja, es ist so viel Arbeit. Naja, gut. Sehr aber gut. Zum Beispiel diese selbstvergessene Arbeit habe ich mal oft mit den Kindern, weil ich bin dann so drin, deswegen bin ich oft auch geschafft. Aber ich glaube, das macht mich auch als Lehrerin aus, dass ich da wirklich mit all meinem Können, mit meiner Hingabe und auch mit meiner Empathie, ich spüre dann, wenn ein Kind zum Beispiel traurig ist, gehe ich hin und sage, ach komm. Oder wenn eins zu wild ist, gehe ich hin. Komm, so.
Ach komm.
Ach komm.
Ach komm, zieht immer.
Ach komm, ja, das ist ein bisschen strenger, das Ach komm in der Schule. Aber das ist halt sau anstrengend für mich, weil ich mich selbst wirklich dabei vergesse.
Ja, ich glaube, das schlaucht halt, wenn du nur so Sachen machst oder auf Dauer halt.
Ja, deswegen, ich bin eine gute Lehrerin, weil ich empathisch bin, sehr, aber auf Dauer, ich komme dann nach Hause und dann fühle ich richtig, wie ich leer bin und dann mache ich erstmal ein Mittagsschläfchen, um mich wieder aufzufüllen.
Mhm.
Und deswegen brauche ich auch meine freien Tage. Ja. Okay.
Jeder
braucht das. Also deswegen, was ich euch noch sagen wollte, ist, diese kognitive Empathie ist zu 64% davon abhängig, wie dein individuelles Umfeld geprägt ist. Das heißt, wenn du in einem Umfeld bist, was empathisches Verhalten als gut empfindet.
Zu 64%?
Ja.
Okay, alles klar.
Ich habe hier Zahlen gelesen und die will ich euch nicht vorenthalten. Also, ist über die Hälfte ist davon geprägt, wie dein Umfeld ist. Nicht
wie
so
die
sehr,
mit dir sind.
Ja.
Sind die jetzt auch so oder nicht?
Genau.
Und dann kannst du es lernen oder nicht.
Genau. Und es ist nicht so viel das familiäre Umfeld, sondern vor allem das Umfeld, was du hast in der Firma, deine Beziehungen.
Hm.
Also das, was dich geprägt hat, ist nicht so wichtig, sondern das, was du dann zulässt. Und wir kennen das alle. Wir haben schon Freunde gehabt, wo wir gedacht haben, okay, wie der gerade ist oder diejenige, das entspricht nicht meinen Vorstellungen, wie ich als Mensch mit den anderen Menschen sein will. Ich kann mit dem nichts mehr zu tun haben. Und ich hatte schon Freunde, die mich schlecht beeinflusst haben.
Ja, klar.
Und ich habe Freunde, die mich positiv beeinflussen.
Da passt wieder dieser Spruch dazu. Ich und meine Glückssprüche.
Ja.
Du bist immer der Durchschnitt von den 5 oder 6 Leuten, die dich am meisten umgeben.
Mhm.
Das gehört ja da mit rein.
Genau. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel unglücklich noch bist darüber und vielleicht brauchst du mehr Empathie, auch für dich oder für andere, dann guck dir dein Umfeld an und wo du vielleicht Vorbilder siehst.
Und kauf dir neue Freunde.
Und kauf dir neue Freunde, genau. Die gibt es manchmal im Angebot.
Aber das sind ja nicht die, die wir wollen.
Nein, die im Angebot sind, die sind nicht. Nein, richtig.
Keiner
ist im Angebot, das ist doch Quatsch. Nee, und Menschen passen ja auch mit manchen Menschen besser zusammen und andere. Das ist ganz natürlich. Und wir sind alle in einem Prozess und ich weiß noch, dass ich früher anders gehandelt habe, als ich es heute tue. Ganz einfach, weil ich Erfahrung gemacht habe und weil ich älter geworden bin. Und entwickelt sich, genau.
Korrekt.
Und Empathie, glaube, bedarf auch manchmal ein bisschen Mut, einfach über das eigene egozentrische Denken und Verhalten hinauszugehen. Und das lohnt sich immer.
Ganz also einfach. Genau, das ist mir vorhin auch noch eingefallen, würde ich fragen. Meinst du, das Ego ist so gegenüber von Empathie?
Ja, sagt man per Definition.
Okay.
Das heißt aber nicht, dass du, wir haben jetzt über Empathie heute gesprochen. Wir können auch mal über Selbstfürsorge sprechen, was das bedeutet. Ja, weil wenn
du... Da gehört es irgendwie wieder dazu.
Genau, wenn du jetzt nur selbstvergessen bist und wie ich habe diese Tendenz halt dazu, dass ich mich zu sehr verausgabe für alle anderen und mich selbst vergesse, dann werde ich krank, lande auf der Couch und sehe wieder, oh Gott, scheiße, ich habe mal wieder zu viel gemacht und mich selbst dabei vergessen.
Da-dam.
Da-dam. Genau, und jeder hat ja auch so seine eigenen Aufgaben. Ja, und ich bin ja auch noch nicht fertig. Und du auch nicht.
Was, womit?
Mit der Entwicklung.
Ach so, natürlich nicht, niemals.
Ja, aber eigentlich sind wir auch die ganze Zeit schon perfekt, so wie wir sind.
So immer, unperfekt. Ja klar. Aber ich meine, es ist ja keine Veränderung, die man sich jetzt irgendwie aufzwingt oder sowas. Es sei denn, du merkst irgendwann so, ich will jetzt mit Rauchen aufhören.
Ja.
Das ist sowas, aber sonst, du entwickelst dich, du lernst, du machst deine Erfahrungen und ziehst dann deine Striche daraus.
Konsequenzen, genau. Ich habe noch als Abschluss nochmal ein, aus der Psychologie heute, ein Zitat. Bist du bereit?
Ja, klar. Ich warte.
Wartest du? Du hast mich gerade so angeguckt wie, oh Gott, was sagt sie denn jetzt schon wieder? Nein. Im Umgang mit anderen Menschen ist Mitgefühl die Erinnerung daran, dass trotz unterschiedlicher Einstellungen und Verhaltensweisen uns allen mehr eint als trennt. Und ich habe gerade gedacht, in Zeiten dieser, ich meine so, ist Rassismus und all solche rechten Gedankengut, das blüht ja gerade wieder. Und alle sagen hier, wie auch Trump sagt, USA first und denk an dich und kümmere dich nicht um die anderen. Und ich sagte, das führt zu unserem Untergang, weil wir sind soziale Wesen und wir können nicht überleben und leben ohne den anderen. Und deswegen ist Empathie sowas komplett Grundlegendes, was dazu beiträgt, ob wir als Menschen das schaffen oder nicht. Und da gilt auch nicht nur Empathie gegenüber Menschen, sondern auch Empathie gegenüber Pflanzen und Tieren.
Der Welt halt.
Der Welt, genau.
Klar.
Und da sind wir, glaube ich, noch, da haben wir noch einen großen Lernbedarf
als Menschheit. Sehr schön gesagt.
Ja.
Ja. Deswegen nicht scheuen vor Mitgefühl und Empathie.
Ja. Es zeichnet euch aus. Und empathische Menschen sind auch starke Menschen. Bestimmt.
Sehr schön, sehr schön.
Okay.
Danke für das tolle Thema.
Ja, gerne. Bis nächste Woche, würde ich sagen, Jens.
Sehen wir uns nächste Woche wieder, wie immer. Selbe Zeit, selber Ort.
Ja.
Alles klar.
Wenn es wieder heißt.
So eine Art von Stift.
Der Podcast, in dem
Kreativität
auf Tinte trifft.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.